NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
10. Oktober 1813. Der Geburtstag des italienischen Komponisten Giuseppe Verdi.
Was mich betrifft, so kann ich nichts anderes sagen, als dass ich durch den Garten streife und manchmal schufte wie ein Sklave. Seit 2 Monaten schreibe ich nicht eine Note.
Ferien auf dem Land. Hier hat er sich wohlgefühlt, im Schatten der Bäume. Schon von Weitem zu erkennen am Hut mit der breiten Krempe. Un gentiluomo, ein Gentleman. Gelassen, nobel, melancholisch. Skeptisch dem eigenen Erfolg gegenüber. Seine Bewunderer haben ihm einen Ehrentitel zuerkannt, noch zu Lebzeiten. Dio della Musica, Gott der Musik.
So wie wir die Villa heute sehen, ist sie das Ergebnis einer lebenslangen Bautätigkeit.
Giovanna ist in der Nähe von St. Agata, Verdis Landsitz, zu Hause. Sie empfängt jede Besuchergruppe und geleitet sie durch die Räume. Andreas Pehl, Musiker, Autor und Italien-Spezialist, führt an ihrer Seite deutsche Opernenthusiasten durch die Villa und den prächtigen Park.
Der Bau ist ein Vierseithof sozusagen mit einem momentan 6 Hektar großen Garten im englischen Stil. Ein Garten, den Verdi selbst angelegt hat, selbst konzipiert hat und in den er als Pflanzensammler Pflanzensorten aus der ganzen Welt eingebaut hat, um hier eine große Vielfalt auch in seinem Park zu haben.
Ich habe bisher nicht geschrieben, weil ich von morgens bis abends auf dem Feld bin, in den Wäldern, unter Bauern und Vierbeinern.
In der weiten Ebene zwischen Mailand und Parma ist der Komponist geboren. Heiße Sommer und frostig kalte Winter. Immer wieder zog es ihn hierher zurück aufs Land. Er liebte den Blick in die Weite, den Himmel, die Wolkengebirge. Sogar den Nebel, der von einer Stunde auf die andere die Po-Ebene einhüllen kann, wie ein blickdichtes Gewebe.
Hier hat er seine großen Leidenschaften ausgeübt. Seine 2 großen Leidenschaften und Fähigkeiten. Die Musik, hier hat er seine unsterblichen Melodien komponiert. Die berühmtesten sind hier entstanden in St. Agata. Und auf der anderen Seite seine große Liebe zur Landwirtschaft.
200 Bauern und ihren Familien hat Giuseppe Verdi Arbeit und Brot gegeben. Er gab sich gern als Mann vom Land, der mit anpackte, dem Ackerbau und Viehzucht letztlich mehr am Herzen lagen als der intrigenreiche Theaterbetrieb in Paris oder Neapel.
Also wir müssen uns vorstellen, das hier war quasi der Verwaltungssitz von über 1000 Hektar Land, die hier um die Villa waren, auf denen es Bauernhöfe gab, wo die Arbeiter gewohnt haben, wo es die großen Stallungen gab. Und Verdi hat mit großer Strenge alles überwacht, was auf seinen Ländereien passiert.
Seine Eltern wollten, dass aus dem Sohn etwas würde. In der benachbarten Kleinstadt Busetto besuchte er die höhere Schule. Schon früh lernte er Orgel spielen, trat als 10-Jähriger die Nachfolge des Organisten in Roncole an, seinem Geburtsort.
In Busetto lebte ein ganz wichtiger Mann für Verdi, auch für die Familie von Verdi, denn in Busetto war der Stadtpalast von Antonio Barezzi, der Verdis Vater beliefert hat. Verdis Vater Carlo hatte eine Trattoria und einen Lebensmittelladen in Roncole, und Barezzi hat Carlo Verdi mit den Sachen ausgestattet, die er dort verkauft hat.
Kaffee, Gewürze, Wein, der berühmte Parmaschinken. Später, wenn er hier ankam, hatte er den Geruch sofort wieder in der Nase. Keine musikalische Familie, in die der begabte Sohn hineingeboren wurde. Vielleicht hat die Mutter ihm manchmal ein Schlaflied gesungen. Viel Zeit hatte sie nicht, die Trattoria war zugleich Poststation. Und wo die Pferde gewechselt wurden, da war immer was los.
Und später, mit 17, 18 Jahren, hat Verdi Barezzis ältere Tochter Margherita Klavierunterricht gegeben. Und Lehrer und Schülerin haben sich ineinander verliebt. Und ja, es ging dann natürlich leider nicht, dass die beiden heiraten durften, denn eine reiche Kaufmannstochter in Busseto kann nicht ein x-beliebiger junger Musiker einfach so heiraten, der keine wirkliche Ausbildung hat, der keine Position hat, keine Stellung.
Vater Barezzi, der das kulturelle Leben im Ort förderte, beschaffte Verdi ein Stipendium und ermöglichte ihm so, in Mailand Privatunterricht zu nehmen. Das Konservatorium wollte ihn nicht. Er war kein Lombarde, kam überdies aus einer Provinz, die unter französischer Herrschaft stand. Italien war zerrissen. Die spanischen Bourbonen, die Habsburger, die Franzosen. Doch die Idee von einer vereinten Nation beflügelte die Fantasie der patriotischen Italiener und schürte die Lust an der Revolte.
Die Zustände in unserem Land sind trostlos. Italien ist nur noch ein großes und schönes Gefängnis. Ein Paradies fürs Auge, eine Hölle fürs Herz. Überall sieht man Franzosen, Paraden, Aufmärsche, Militärkapellen, die den Ohren wehtun.
Nabucco, der erste große Erfolg, die Uraufführung war 1842 in Mailand, zeigt ein Volk, das von einem anderen unterworfen wird. Der Stoff war dem Komponisten gerade zur rechten Zeit in die Hände gefallen. In seinen Erinnerungen, im Alter erst zu Papier gebracht, schmückt er die Szene liebevoll aus.
Ich warf das Manuskript auf den Tisch. Im Fallen hatte es sich geöffnet. Und unwillkürlich fiel mein Blick auf den Vers »Va pensiero sulla lidorate«.
Der Chor der Sklaven singt von der Sehnsucht nach der Heimat, nach Freiheit. Mein Vaterland, so schön und doch verloren. Auf Nabucco folgten die Opern Die Lombarden, Attila, die Schlacht von Legnano, alles Stoffe, die das revolutionäre Feuer anfachen halfen. Wer mit dem Risorgimento sympathisierte, der italienischen Freiheitsbewegung, fand in Verdis Musik Ansporn und Hoffnung.
Also wir sind jetzt hier im Allerheiligsten, sozusagen, im Tempel der Musik, hat sie gesagt. Das ist das Schlaf- und Arbeitszimmer von Verdi. Hier am Schreibtisch hat er seine großen Werke aufgeschrieben und hier ist auch ein Großteil, über 20.000 Briefe sind von Verdi erhalten. Ich habe nicht vor, noch alle unterzubringen.
Die politische Kraft, die vehement die Einheit Italiens anstrebte und sie schließlich auch erreichte, vereinnahmte ihn als Person zeitweise mehr, als dass er sich ihr aus eigener Initiative angeschlossen hätte. Er dachte patriotisch, keine Frage, es gibt eine Hymne von ihm komponiert und einen Sitz im Parlament in Turin hatte er auch. Doch als es notwendig wurde, nach St. Petersburg zu reisen, zur Premiere von »Die Macht des Schicksals«, war er geradezu erleichtert, seinen Parlamentsverpflichtungen für diesmal entgehen zu können. Seine eigentliche Passion war eben doch die Musik.
Mir liegt wenig an der sogenannten Feinheit des Gesangs. Ich möchte, dass die Partien so gesungen werden, wie ich es will. Allerdings kann ich weder eine Stimme hervorzaubern, noch jenes gewisse Etwas, das ein Sänger einfach mitbringen muss und das man nennen könnte, den Teufel im Leib haben.
Sich mit Vorgefundenem zu arrangieren, fiel dem Komponisten zunehmend schwer.
Weil er sich komplett gegen die Konventionen gestellt hat.
Die Künstler, die Damen ebenso wie die Herren sollen singen und nicht schreien. Vortragen heißt nicht brüllen.
Seine Jugend, einmal der Kindheit entwachsen, mündete in die Ehe mit Margherita Barezzi, der Tochter seines Gönners. Keine 5 Jahre währte das Glück. Die beiden Kinder starben, dann seine Frau. Als Komponist hatte er Misserfolge hinzunehmen. Ein Leben am Nullpunkt. Verzweiflung und Ratlosigkeit.
Körperlich geht es mir gut, aber mein Geist ist verdüstert.
Und wenn er später von den Galeere-Jahren sprach, die jetzt begannen, so hatte sein Umfeld doch den Eindruck, er zöge die Ideen nur so aus dem Hut, eine Oper nach der anderen. Es galt, Verträge einzuhalten, zu schreiben und zu liefern. Er kämpfte um Anerkennung und er brauchte Geld. Ein nachhaltiger Erfolg ist keinem der Werke aus dieser Zeit beschieden gewesen.
Das Publikum soll sich nicht um die Mittel kümmern, deren sich der Künstler bedient. Wenn die Musik schön ist, soll es applaudieren. Wenn nicht, soll es pfeifen.
In späteren Jahren, als sein Ruhm längst über die Grenzen Italiens hinausreichte, leistete er sich einen Bruch mit einem der führenden Opernhäuser, mit der Scala in Mailand.
Weil er gesagt hat, unter diesen Bedingungen, mit so schlechten Musikern, mit Sängern, die nicht das erfüllen, was ich erwarte, die nicht schauspielen können, die meinetwegen schöne Stimmen haben, aber nicht spielen können, die in der alten Belcanto-Tradition meine Partien verändern. Das alles hat Verdi dazu bewogen, an der Scala seine Arbeit zu beenden und mit dem Theater mehr oder weniger sogar zu brechen.
Die Musik ist universell. Nur Dummköpfe und Pedanten wollen alles in ein System bringen. Ich möchte, dass das Publikum von hoher Warte urteilt. Nicht aus der Sicht der Journalisten, Komponisten und Pianisten, sondern nach seinen eigenen Maßstäben.
In Mailand lernte Verdi die Sängerin Giuseppina Streponi kennen. Sympathie zwischen Giuseppe und Giuseppina. Vorsichtige Annäherung. Sie arbeiteten und reisten zusammen und wählten als Hauptwohnsitz Sant'Agata, die Villa auf dem Land. Bei Regenwetter, und es regnet hier oft, waren Straßen und Wege so verschlammt, dass man kaum wusste, wie man hinkommen sollte. Mit 40 Jahren kam er zur Ruhe. Er ordnete sein Leben. Drei seiner Meisterwerke entstanden in dieser Zeit. Rigoletto, der Troubadour, La Traviata. Es ging jetzt nicht mehr um Helden. Er stellte richtige Menschen in den Mittelpunkt. Außenseiter. Einen Buckligen, eine Zigeunerin, eine Prostituierte. Differenzierte musikalische Ausdrucksmittel. Probleme mit der Zensur wusste er geschickt zu umgehen. Einmal ein Streichquartett, 1873. Es war die Zeit, als er den Opernbetrieb so gründlich satt hatte. Die deutschen Opernfreunde, eben noch auf den Spuren des Meisters in Sant'Agata, machen in Mailand Station.
Also er hat eine völlig neue soziale Vision hier in die Realität umgesetzt. Ein Haus, wo der Einzelne als Gast in einem Haus wohnt und in seiner Person, in seinem Künstlerdasein im Grunde in diesem speziellen Fall auch respektiert wird.
Casa di Riposo, sein bestes Werk nach eigener Einschätzung. Ein Ruhesitz für Musiker, die weniger Glück hatten als er, so sah es Verdi. Die Besucher sehen sich um. Das Haus in Mailand ist vom Verkehrslärm umtost. Aus dem Inneren dringen Töne verschiedener Instrumente ans Ohr und mischen sich mit dem Straßenlärm. Andreas Pehl muss lauter sprechen, um verstanden zu werden.
Verdi hat nicht nur den Grund und das Haus dieser Stiftung vermacht, sondern er hat auch große Teile seines eigenen Vermögens dem Haus vermacht und vor allem, was sehr wichtig war, 70 Jahre lang Urheberrecht, die Tantiemen auf alle seine Kompositionen.
27 große Werke, das Requiem eingeschlossen. Reisen nach England, Deutschland, Spanien, Russland. Immer wieder Paris. Politisches und soziales Engagement. Verehrt und geliebt in der Heimat, begeistert gefeiert überall, wo leidenschaftliche Gefühle sich Luft machen dürfen im Gesang. In späten Jahren noch einmal eine Liebe, die junge Sängerin Teresa Stolz. Pepina, Verdis Frau, musste irgendwie damit klarkommen. Keine Musik, keine Ansprachen, so hatte er es für seine Beerdigung verfügt. Zunächst respektierte man seinen Wunsch, als er am 27. Januar 1901 starb, 87-jährig. Aber dann wurde das kleine Mausoleum fertig, direkt neben dem Altenheim. Man entschloss sich, ihn umzubetten. Tausende Menschen begleiteten den Sarg. Italien in Trauer. Arturo Toscanini dirigierte einen Chor von 800 Sängern. Flieggedanke. Auf goldenen Schwingen.
Zeitzeichen erinnerte Monika Buschei an Giuseppe Verdi, der heute vor 200 Jahren geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.